In unserer Sendung Tondokument bringen wir heute weitere Ausschnitte der Jubiläumsveranstaltung zum 4. Geburtstag des Kontrafunks, die am 20. Juni im Kongresszentrum Würzburg stattfand. Den musikalischen Auftakt gestaltete der Chor Anima Libera unter der Leitung von Peter Frank. Im Anschluss berichteten Susanne Heger, Ursula Stenzel, Romy Arndt, Sabine Petzel, Silke Bunners und Susanne Gerlach über ihre Wege zum Kontrafunk und ihre journalistische Arbeit. Zum Schluss brachte Julia Neigel den Saal zum Mitsingen. Durch das Programm führte Kontrafunkmoderator Benjamin Golme.
Es ist Samstag, der 20. Juni 2026. Mein Name ist Benjamin Golme und wir feiern 4 Jahre Kontrafunk. Und während wir uns jetzt wieder einen Umbau machen, erzähle ich eine kleine Geschichte, die im Jahr 2011 begonnen hat. Und das ist eine Geschichte, wie sie vielleicht in diesem Saal öfter mal geschrieben wurde. Ich würde fast behaupten, wenn wir hier 1200, 1500 Menschen haben, dann kann es sein, dass die Geschichte auch 1200 oder 1500 Mal geschrieben wurde. Es ist nämlich eigentlich eine Geschichte, die mit Mut zusammenhängt. Und Zuhörer oder auch Zuschauer von Basta Berlin, die kommen häufig zu Marcel und mir und sagen, Mensch, ihr seid aber mutig, dass ihr da euer Gesicht hinhaltet und dass ihr da euren Mund aufmacht und euren echten Namen nennt. Und die ehrlichste Antwort darauf ist, ja, vielleicht schon, aber mutig sind ja auch die Menschen, die Widerstände im Alltag überwinden. Und das kann beispielsweise sein, dass man seinen Beruf verliert wegen seiner politischen Überzeugung. Oder dass man sich Feinde sogar in der eigenen Familie macht. Oder dass man öffentlich diffamiert wird, das eigene Unternehmen zerstört wird. Es gibt so viele schlimme Geschichten. Und es gibt sehr viele mutige Menschen. Und wir haben jetzt gleich mehrere davon da. Und die Geschichte, die im Jahr 2011 begann, begann damals beim Johann Sebastian Bach Ensemble in Weimar. Da kommen Menschen zusammen und sie singen, weil sie das Singen lieben. Und da geht es ja gar nicht um Politik. Da geht es auch nicht um Impfstoffe, sondern es geht darum, gemeinsam zu singen. Und die Frau, die den Chor gegründet hat, den wir jetzt gleich sehen werden, hat 2011 angefangen, im Bach-Ensemble zu singen. Sie war am Ende sogar im Vorstand des Ensembles, bis sie dann eine WhatsApp bekommen hat, in der drin stand, dass ab jetzt 2G gilt. Sie war nicht geimpft. Von jetzt auf gleich hat sie ihre Mitsänger verloren, ihre Leidenschaft verloren. Sie durfte einfach nicht mehr mitmachen, obwohl sie sich jahrelang engagiert hat. 2021 hat sich dann aber gesagt, ich will weiter singen. Ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Und wenn ich bei denen nicht mitsinge, dann puste ich meine Aerosole erstmal in mein eigenes Wohnzimmer. Ich suche mir 7 weitere Chorknaben und Chordamen und wir gründen einen eigenen Chor. Und das hat sie gemacht. Und das ist die Geschichte von Almut Masud. Und das ist die Geschichte vom Chor Anima Libera. Und der darf jetzt unter der Leitung von Peter Frank auf die Bühne kommen und uns mit Chormusik begeistern.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als passionierte Kontrafunkhörer sind wir natürlich wahnsinnig stolz, heute Abend für den Kontrafunk und für Sie alle singen zu dürfen, um auch etwas zurückzugeben, was viele von Ihnen, die hier unter uns sitzen, uns so viel Gutes getan hat in den letzten Jahren. Darauf sind wir wirklich sehr stolz. Und wir beginnen, wie es sich für einen Chor aus Weimar gehört, natürlich mit einem Text von Goethe. Und er hat es wahrlich in sich, und passt eigentlich ziemlich gut zu dieser Veranstaltung. Feiger Gedanken, bängliches Schwanken, weibisches Zagen, ängstliches Klagen, wendet kein Elend, macht dich nicht frei. Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei. in einer Vertonung von Johannes Brahms. Max Bruch, uns bekannt vor allem durch sein berühmtes, sehr romantisches Violinkonzert in G-Moll, hat auch geistliche Chormusik geschrieben. Dort zeigt er eher seine feinfühlige, intime Seite, wie zum Beispiel in dem folgenden Stück seiner Vertonung des Gedichtes von Eduard Mörike, das Gebet, Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Herzlichen Dank. Zu den beliebtesten modernen Chorwerken überhaupt zählt das nächste Stück. O Nata Lux de Lumine, O aus Licht geborenes Licht. Ein lateinischer Hymnus aus dem Mittelalter, vertont 1997 von Morten Lauritzen. Meditativ, emotional, trotz moderner Harmonik und perfekt für große Kirchenräume, so wie hier. Viel Spaß mit O Nata Lux. Ganz herzlichen Dank. Wie wir am Anfang der Veranstaltung gehört haben, haben wir ja nun Sommersonnenwende, den längsten Tag im Jahr. Und ich persönlich denke da immer an Midsommer in Schweden, obwohl ich eigentlich noch nie dort war. Konsequenterweise haben wir jetzt ein schwedisches Sommerlied für Sie mitgebracht. Das berühmteste Stück des Komponisten Valdemar Erlén, der Sommer. Psalm. Somar Psalm, so heißt es genau. Der zeitgenössische englische Komponist John Rutter vermischt traditionelle englische Chormusik mit Elementen des Jazz und der Popmusik. Und wenn es im britischen Königshaus irgendetwas zu feiern gibt, Hochzeiten, Thronjubiläen etc., so liefert John Rutter den Soundtrack dazu. Und wir singen auch jetzt heute für Sie von John Rutter God Be In My Head.
God be in my heart and in my
Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Lukas 24, 29. Dieses Abendlied von Josef Rheinberger aus dem Jahre 1855 für sechsstimmigen Chor wollen wir nun gerne für Sie singen, schlicht und ergreifend, weil es zu unseren Lieblingsstücken gehört. Meine Damen und Herren, zum Abschluss singen wir Ihnen noch ein Friedenslied, eine Bitte um Frieden. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen noch einen wunderschönen, launigen Geburtstagabend. Verleih uns Frieden von Mendelssohn Bartholdy.
Ist auch ja kein anderer mehr.
Meine Damen und Herren, eigentlich müssten wir ja jetzt alle Happy Birthday Kontrafunk gemeinsam singen. Aber wir haben uns was anderes überlegt, beziehungsweise wir haben etwas anderes für Sie parat. Und ich hoffe, das ist eine kleine originelle Überraschung. Denn wie Sie wissen, der Kontrafunk residiert ja bekanntlich im Kanton Thurgau. Und seit ungefähr einem Jahr geht dort ein Song, ein Lied viral. Und wir hatten uns überlegt, dass wir dieses Lied jetzt gemeinsam singen. Das beschreibt nämlich die Schönheit des Kantons und die Singfreudigkeit der Menschen. Ich weiß, viele von Ihnen werden dieses Lied wahrscheinlich nicht kennen. Wir wollen aber trotzdem Sie mit reinnehmen in dieses Lied, denn das Lied hat einen sehr prägnanten Rhythmus, der uns ein bisschen an den Queen-Song We Will Rock You erinnert. Und Sie sind jetzt aufgefordert und eingeladen. Sie kennen ja dieses Ga, Ga, Ga. Kennen Sie das? Ja? Also, ja, funktioniert schon. Also zweimal mit den Füßen stampfen und einmal in die Hände klatschen. Das Lied ist für alle Kontrafunker und für Burkhard Müller-Ulrich.
Anima Libera, Weimar, vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt möchten wir über Klischees sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Klischees und ich muss sagen, ich finde sie nützlich. Man macht eine Schublade drauf, dann schiebt man jemanden rein und dann hat man die Welt wieder so ein kleines bisschen geordnet. Und wenn wir ehrlich sind, die Klischees stimmen ja auch oft. Mein Lieblingsklischee ist eigentlich das Klischee über Klimaaktivisten. Woran erkennt man einen Klimaaktivisten? An der Bordkarte. Aber frei nach Luisa Neubauer, also ein Klimaaktivist auf dem Weg nach Bali, das ist in der Sekunde ein Urlaubender. Da machen wir gerne Ausnahmen. Es gibt aber auch Klischees über Bürgerliche. Sicherlich eine ganze Menge. Ein Klischee wird wahrscheinlich sein, Bürgerliche verachten Frauen. Und das wird abgeleitet dadurch, dass Bürgerliche angeblich die Frauenquote verachten. Die Frauenquote, okay, die ist in der Kritik im konservativen Lager, aber es gibt da ein entscheidendes Missverständnis. Auch der Kontrafunk, auch Bürgerliche befürworten eine Frauenquote. Stellen Sie sich mal vor, Annalena Baerbock, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, alle bewerben sich um einen Job. Da sagt doch der Kontrafunk, wir befürworten 0% Frauenquote. Wenn es sich dann aber auf einmal ganz anders verhält und die Kandidaten heißen Susanne Heger, Ursula Stenzel, Sabine Petzl, Silke Bunners, Susanne Gerlach oder Romy Arndt, dann sagen wir 100% Frauenquote und fahr jetzt. Das sind nämlich 6 unserer Frauen im Kontrafunk. Also, wunderbar und herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und Susanne Heger, wir haben uns entschieden, dass wir bei dir anfangen wollen, weil du den weitesten Weg gemacht hast. Miami, Würzburg, ich will gar nicht schätzen, es werden wohl ein paar tausend Kilometer sein. Du bist unsere Kontrafunk-Nordamerika-Korrespondentin und wir freuen uns, dass du hier bist. Kannst du uns berichten, wie deine Arbeit in Miami wirklich abläuft? Wie gehst du mit der Zeitverschiebung um? Wo denkst du dir, das ist jetzt ein Thema, das ist auch was für Kontrafunk?
Also mit der Zeitverschiebung gehe ich folgendermaßen um. Sobald ich morgens aufwache, schaue ich aufs Handy, ob ich eine Nachricht von der Käthe habe, von dem Roger habe, von wem auch immer und schaue nach und sage, oh, in 3 Stunden muss ich einen Bericht machen und ich sitze manchmal im Nachthemd morgens am Schreibtisch, weil ich weiß, ab mittags ist der Tag für Deutschland gelaufen. Ich muss das morgens machen. Insofern beginnt mein Tag sehr früh. Wie ich mich vorbereite, ich rede sehr viel mit Menschen bei mir in der Umgebung. Jetzt wohne ich zwar in Florida, ich wohne aber in einer Ecke, wo Menschen aus ganz Nordamerika hinausgewandert sind. Bei uns ist es so schön und haben sich die Leute aus Minnesota, aus Michigan, aus New Jersey, wie auch immer, haben sich angesiedelt, weil sie sagen, es ist viel wärmer, es ist viel besser, das Klima ist besser, DeSantis ist ein besserer Gouverneur als unser Gavin Newsom zum Beispiel. Und insofern kann ich ein breites Spektrum dort erkennen und kann mit Leuten unterschiedlichste Erfahrungen austauschen. Das ist sehr interessant. Ich bin natürlich bei vielen Zeitschriften, habe ich abonniert. Ich schaue viel Fernsehen, ich höre Radio. Und ich bin auch regelmäßig zum Teil in den Büros der Republikaner beziehungsweise in den Büros der Demokraten und höre mich dort um und frage, wie ist gerade der aktuelle Stand bei euch?
Wenn du die europäische und die deutschsprachige Medienlandschaft vergleichst mit der US-amerikanischen, wo sind die Unterschiede?
In Amerika kann ich ganz klar einen Radiosender, einen Fernsehsender, eine Zeitung nach meiner politischen Befindlichkeit finden. Ich habe einen Fernsehsender CNN, der berichtet für mich, wenn ich eine ausschließlich demokratische Sichtweise möchte. Ich habe einen Fernsehsender Fox, der berichtet für mich, wenn ich eine republikanische Sichtweise möchte. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Sender, die ausgewogen sind. Hier behauptet man, in Deutschland behauptet man, ausgewogen zu berichten. Man ist aber sehr, sehr einseitig. Das sehe ich immer, wenn ich nach Deutschland komme und auf Trump angesprochen werde. Es gibt hier in Deutschland nur eine Version von Trump, außer für die Kontrafunkhörer, die hören auch noch mal was anderes. Aber der normale Medienrezipient in Deutschland hört genau eine Version von Trump und das ist die des bösen, narzisstischen Idioten, der wahlweise senil oder durchgeknallt ist. Und dass da doch vielleicht noch ein bisschen was anderes in dem Mann steckt, bekommt ein deutscher Zuhörer außer im Kontrafunk eigentlich kaum noch beim anderen Medium vermittelt.
Dafür haben wir aber Susanne Heger, die ja auch vorhergesagt hat, dass Donald Trump 47. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das haben Sie bei uns natürlich zuerst gehört. Jedenfalls haben Sie es bei uns gehört. Und vor einigen Monaten war ich in der Redaktionskonferenz und da hieß es, Benjamin, du wirst Ursula Stenzel sprechen. Und mach dich auf was gefasst. Denn sie ist eine Legende oder Ikone des ORF-Fernsehens. Ihr Gesicht kennt in Österreich jeder. Sie war eine beliebte Politikerin, sie war EU-Parlamentarierin. Also Benjamin, sorgt dafür, dass das vernünftig wird. Mit großem Respekt begann ich also das Gespräch, aber ich musste nicht dafür sorgen, dass es vernünftig wird. Das hat sie schon selber besorgt. Und ich bin wirklich froh, dass ich sagen kann, dass sie jetzt eine Kollegin von uns ist, denn sie moderiert bei uns das Österreich-Magazin.
Ja.
Warum jetzt Kontrafunk?
Also, das hat sich eigentlich logisch aus meinem politischen Denken und aus meiner beruflichen Vorerfahrung ergeben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nach so vielen Jahren, in dem ich in einem öffentlich-rechtlichen, vor allem Außenpolitik kommentieren konnte und analysieren durfte und berichten durfte, weil vor der Innenpolitik habe ich mich eigentlich immer ein wenig gescheut, aber die Innenpolitik erhascht einen auch. Da kann man machen, was man will. Irgendwann ist man im innenpolitischen Geschehen drin und kann sich nicht mehr rausschwindeln. Und die Außenpolitik war eine Möglichkeit, natürlich in größeren Zusammenhängen die auch kleinen Probleme der Innenpolitik zu sehen. Aber die Methode ist immer dieselbe. Und ich muss ehrlich sagen, der Kontrafunk hat eine hervorragende journalistische, objektive Methode. Und das imponiert mir sehr.
Ich werde immer mal wieder gefragt, warum ist das jetzt alles so komisch? Das war doch früher bestimmt alles besser. Sie haben mehr Erfahrung in der gesamten Branche als ich. War früher alles gut oder gab es früher einfach nicht so viel Öffentlichkeit für das, was schlecht war?
Es ist nie alles gut, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich würde sagen, es war besser. In den Anfängen, und ich sage den Namen der Bacher-Ära, ist der Journalismus in Österreich aufgestanden und hat sich befreit von den Klammern des Proporzes Rot-Schwarz. Ja? Mittlerweile sind wir eigentlich da wieder gelandet, wo wir schon einmal waren. Und die Revolution, das Aufbegehren eines unabhängigen Journalismus, der denkt, der wahrnimmt, der keine Vorurteile möchte, das ist leider zurückgedrängt worden. Und daher sind solche Medien wie Kontrafunk so wahnsinnig wichtig, weil sie gegenhalten, weil sie gegensteuern, weil sie selbstständiges analytisches Denken anregen. Und ohne das können wir nicht leben.
Ursula Stenzel mit einer öffentlich-rechtlichen Vergangenheit und mit einer öffentlich-rechtlichen Gegenwart gesegnet ist Romy Arndt. Und ich behaupte mal, sie war die erste Kollegin, die wir bekommen haben, die auch noch aktiv beim Mitteldeutschen Rundfunk ist. Das heißt, auch das andere Senderhaus noch selber persönlich kennt und bei uns eine enorme Bereicherung ist. Genau und auch gerade deswegen. Romy, was mich interessieren würde, wir machen ja auch die gleichen Sendungen. Mich würde interessieren und vielleicht auch unsere Gäste, wie bereitest du deine Sendung vor?
Auf dem Balkon in der Sonne. Ab Februar. Ich habe so einen eingebauten Balkon, da wird es nicht kalt und ich mache das immer draußen. Also wenn es jetzt nicht gerade regnet und stürmt und schneit. Und ich bitte immer die Redaktion, wenn schon ein Thema klar ist, mir schon zu sagen, mit wem ich spreche. Und weil ich bin eine große Vorbereiterin, ich brauche immer ein bisschen länger. Ich bin nicht so schnell wie du, glaube ich. Und ich mache gern schon am Vortag ein bisschen was, bevor dann die Produktion beginnt. Und wenn es mal schnell gehen muss, kann ich das auch. Aber ich habe lieber so die Zeit für mich, um nochmal drüber nachzudenken und nochmal was nachzugucken und nochmal ein bisschen, also ich lese was über den Gesprächspartner, ich lese alles, was ich kriegen kann über das Thema und dann schreibe ich die Anmoderation und dann perlen die Fragen meistens so von allein.
Wenn du 12, 13 Minuten mit einem Gast hast, wie viele Fragen bereitest du vor?
Mindestens 10, meistens 15.
Ist es dir schon mal passiert, dass du 3 Fragen gestellt hast und dann gar keine mehr von den restlichen 7 oder 10, weil der Gesprächspartner entweder total in eine Richtung gegangen ist, die du nicht erwartet hast oder sich das Gespräch so entwickelt hat?
Ist mir schon passiert, aber mir ist vor allen Dingen passiert bei Professoren, dass die schon mal eine Antwort von 6 Minuten gegeben haben. Und auf die zweite Frage, wo ich dann doch mal gesagt habe, ja, vielleicht nicht ganz so lang, da wurden es dann 5 Minuten und auf die dritte Frage nochmal 4,5 und dann war die Zeit schon fast um.
Ja, das sind Herausforderungen und die größte Herausforderung ist dann, freundlich zu sagen, dass wir die erste Antwort vielleicht nochmal aufnehmen. Wenn man dann aber erklärt, warum das so sein soll, dann verstehen sie das eigentlich. Denn es geht ja auch darum, dass unsere Zuhörer dem Ganzen folgen können. Und ein Vortrag von 6 Minuten auf eine Frage kann funktionieren, aber nicht unbedingt. Also dafür haben wir auch andere Formate beim Kontrafunk, wo dann halt eben auch im Audimax mal lange gesprochen werden kann. Und ja, machen wir weiter auf der anderen Seite. Sabine Petzl ist verantwortlich und mitverantwortlich für einen ganz wichtigen Teil des Kontrafunkes. Denn es sind ja nicht nur die Interviews, es sind ja nicht nur die langen Beiträge und den Schrecken, sondern es sind ja eben auch die Nachrichten. Und deswegen erläutere uns doch mal, wie so eine Nachrichtenschicht abläuft.
Also zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich auch mal auf die Bühne darf. Also ich bin ja hier beim Kontrafunk eigentlich ein eher kleines Licht nach 30 sehr gut beschäftigten Jahren eben. Wir waren auch mal ORF-Kolleginnen, die Frau Stenzel und ich. Ich komme eigentlich vom Fernsehen, vom Schauspiel. Es gab keine deutsche Serie, in der ich nicht vorbeigehüpft bin oder gleich 6, 7 Jahre eine Hauptrolle gespielt habe. Ich war sowas wie ein Publikumsliebling. Meine Wurzeln sind übrigens hier in Würzburg. Ist das nicht witzig? Meine Großmutter, also die Mutter meines Vaters, war die Bürgermeisterstochter von Zellingen, das ist also hier ein Ort neben Würzburg. Kennen Sie Zellingen? Ja. Also bin ich abgebogen. Also auf jeden Fall bin ich ein kleines Licht. Ich bin beim Kontrafunk gelandet, weil ich, wie gesagt, bis 2019 war ich ein bunter Schauspielschmetterling und sehr beliebt. Und das war ich dann ab 2021 nicht mehr, wo ich dann auf einer Demobühne stand und einfach nur ein kritisches Gedicht vorgelesen habe. Und dann waren auf einmal alle Aufträge weg und alle Anfragen waren weg. Und ja, und über einen kleinen Abstecher bei Auf 1 bin ich dann beim Kontrafunk gelandet. Und ich muss sagen, ich bin voller Respekt den Kollegen gegenüber, die ich hier habe. Das sind ja alles professionelle Journalisten, das bin ich nicht. Ich bin einfach eine ausgebildete Sprecherin und ich habe charmante Kollegen, die Texte für mich schreiben. Und jetzt beantworte ich endlich deine Frage. Es gibt bestimmte Dienste, die eingetragen sind und die notiert man sich, wenn man klug ist, rechtzeitig im Kalender. Und dann kommt eben zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Deadline, kommt der Text von einem Redakteur. Und dann sitze ich in meinem kleinen winzigen Studio zu Hause und nehme diese Nachrichten auf. Dann schneide ich sie selber zusammen, vielleicht, dass ich die Abstände ein bisschen kürze oder die zu lauten Atmer rausschneide und so weiter. Und dann lade ich sie hoch in die geeigneten Ordner, die es da gibt. Da darf man nichts vergessen. Und am Anfang habe ich noch Blut geschwitzt, weil diese ganze Technik ja überhaupt nicht, ist nicht meine Kernkompetenz, ja. Aber inzwischen läuft es ganz gut und ich freue mich immer, wenn auch nette Post kommt und die Zuhörer schreiben dann, dass sie meine Stimme mögen, genau.
Die mögen wir. Und wir machen weiter mit einer Moderationskollegin, Silke Bunners, auch mit einer großen Fernsehkarriere und Vergangenheit, RTL.
Das stimmt.
Und wir haben mittlerweile so viele, Gott sei Dank, noch aktive und bei uns aktive, dass mich von dir auch mal die Antwort auf die Frage interessieren würde, wie viele kommen noch? Was denken die Leute im Öffentlich-Rechtlichen, was denken RTL-Leute, wie lange sie das noch machen wollen und können und wann sie zu uns kommen?
Man muss ganz ehrlich sein, ich habe ja wirklich aus freien Stücken mich für einen neuen Weg entschieden und ich habe schon lange damit geliebäugelt, was anderes zu machen. Ich hatte tatsächlich, war 20 Jahre bei RTL, ich war da in ungekündigter Position, auch unbefristet. Das war schon eine tolle Sache eigentlich, aber ich hatte das Gefühl, ich muss was Neues machen, weil ich auch, ja, es klingt immer so abgedroschen, aber ich fühle mich so als Freigeist. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und manches passte da einfach nicht mehr zusammen. Man muss sagen, nicht jeder hat diesen Weg wohlwollend begleitet, auch das gehört, das ist Teil der Wahrheit. Ich habe tatsächlich einige Kollegen, die sehr gerne Kontrafunk hören und die auch dem Ganzen sehr zugewandt sind. Und ich würde mal sagen, wir warten einfach mal ab. Also ich könnte mir schon vor, also einen Kollegen habe ich da schon sehr konkret im Hinterkopf, den würde ich auch tatsächlich sehr gerne bei uns hören, weil es ein großartiger Journalist, ein großartiger Reporter ist. Schauen wir einfach mal.
Du bist jetzt etwa ein halbes Jahr mit an Bord. Kannst du, ohne zu viel interner zu verraten, mal beschreiben, wie so eine Redaktionskonferenz abläuft bei uns?
Ich finde das faszinierend. Beim Kontrafunk ist es tatsächlich so, dass wir alle dezentral arbeiten. Also wir sitzen wirklich überall auf der Welt. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wir sind aus unseren Privatstudios, aus unseren Arbeitszimmern, aus unseren Wohnzimmern, wo auch immer, zugeschaltet und treffen uns pünktlich 9.15 Uhr, besprechen dann die Sendung. Jeder kann Themenvorschläge machen. Die Sendung des Morgens wird ausgewertet, die Sendung des vergangenen Abends wird ausgewertet. Aber was mich wirklich, und ich sage dir, Benni, ich habe in meinem Leben schon viele, viele, viele hunderte Redaktionskonferenzen erlebt. Aber ich finde, in keiner wird so respektvoll und so kollegial und so angenehm miteinander kommuniziert wie beim Kontrafunk. Und dafür möchte ich auch nochmal ganz herzlich danken.
Unsere Aufgabe ist die nicht ganz so einfache Aufgabe, Interviews dann 12 bis 14 Minuten zu machen, die Gäste dann halt auch dazu zu bringen, mal kürzere Antworten zu geben. Aber unsere Sechste im Bunde hat die Möglichkeit, auch mal länger mit Gästen zu sprechen, denn sie hat auch eine ganz besondere Sendung, das ist nämlich Persönlich. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Danke.
Susanne Gerlach.
Freue mich.
Also allein in den vergangenen Monaten Marco Rima, Klaus von Donani oder auch Gabriele Krone-Schmalz. Einstündige Interviews, nochmal ganz andere Welt. Beschreib uns, wie du das machst.
Ja, wenn meine Stimme funktioniert, nicht wie heute Abend, weil ich seit gestern keine Stimme mehr habe oder nur noch eine ganz begrenzte Stimme.
Ist Marco Rima lustig?
Marco Rima ist unglaublich lustig. Und das Schöne ist, es gibt auch immer eine Geschichte drumherum, um die Interviews. Ich bin ja bisher tatsächlich immer zu den Interviewpartnern gefahren, egal wie weit weg sie waren. Und es war unglaublich spannend, deren Umfeld kennenzulernen und deren Familie. Bei Marco Rima habe ich die ganze Familie in Schlafsachen kennengelernt, weil ich war einfach irgendwie zu früh. Und das war schon unglaublich lustig.
Wie schaffst du es dann wirklich auch, einen persönlichen Zugang zu den Gesprächspartnern zu haben? Also spielt da schon die entscheidende Rolle, dass du vor Ort bist?
Ja, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass ich das Umfeld miterlebe. Aber spielt auch eine Rolle mein Grundberuf. Ich bin ja Psychotherapeutin und ich entlocke natürlich gerne Menschen intime Dinge. Und das kommt mir in dem Fall zugute.
Ja, also an alle künftigen Gesprächspartner, wenn Frau Gerlach ihre Couch aus dem Auto holt, dann wisst ihr, was euch jetzt droht. Wenn du eine Idee hättest, wen du bei dir gerne nochmal auf die Couch holen würdest, Trauminterviewpartner für Persönlich, wer wäre es?
Ja, ich habe tatsächlich eine ganze Liste mitgebracht. Und da stehen eine Menge Leute drauf, von denen ich mir einfach noch wünsche, dass Burkhard und vielleicht auch Katja sagen, go. Patrick Barb finde ich sehr spannend, würde ich sehr gerne hören.
Es gibt ja ein neues langes Interview mit Ricarda Lang bei Ben Unscripted. Wie sieht es denn mit solchen Leuten aus? Merkel, Lang oder von der Leyen?
Ja, gerne. Da bin ich kein Kostverächter.
Super. Okay, herzlichen Dank an unsere Frauen im Kontrafunk.
Ihr seid so ein geiles Team, liebe Kontrafunk. Und es ist schön, dass ihr Geburtstag feiert. Und ich würde gerne erleben, dass ihr noch ganz viele weitere Geburtstage feiert. Let's go! Auf einer Insel unter Palmen sitzen wir am Strand. Und schauen aufs Wasser durch geschlossene Augen Hand in Hand. Wir atmen Seewind und es ruft uns frisch gegrillter Fisch. Die Hunde bellen und Kinder spielen am früchtebunten Tisch. Hey. unser Haus hat keinen Zaun, ne Hängematte unterm Baum. Und der Gartenbuch erzählt, das ist das vollkommene Bild. Heute ist der perfekte Tag, jetzt! Heute ist der perfekte Tag. Die Füße sandig und das Salz, es prickelt auf der Haut. Sonnenstrahl, dieser Frieden ist uns wohl vertraut. Hey. Vögel flimmern durch die Luft, Muscheln nähren Blumenduft. Die Wellen glänzen Sonnengold, genauso haben wir das gewollt. Heute ist der perfekte Tag. Alle Sorgen sind entrückt, unser Paradies verzückt. Es riecht nach Liebe und Genuss und nach unbändiger Lust. Heute ist der perfekte Tag. Singt es laut! Heute ist der perfekte Tag.
Julia Neigel und Band, vielen Dank für dieses epische Finale.
Sie hörten einen Mitschnitt der Jubiläumsveranstaltung zum 4. Geburtstag des Kontrafunks am 20. Juni in Würzburg.